Die österreichische Volkswirtschaft steckt weiter fest in der Rezession.
Hauptsorge der Menschen in Österreich. Wie kann das Leben leistbar, der Wohlstand gesichert und die Wirtschaft endlich wieder angekurbelt werden?
Die schwächelnde Wirtschaft lässt auch die Arbeitslosigkeit steigen.
Wenn wir uns die letzten 6 Quartale anschauen, von denen wir die Daten schon kennen, dann hält Österreich in Europa die rote Konjunkturlaterne.
Als wären die Zeiten nicht schon düster genug, melden auch Österreichs Wirtschaftsinstitute schlechte Prognosen. Die Wirtschaft schrumpft im 2. Jahr in Folge. Ganz ähnlich wie bei uns in Deutschland steckt das Land in einer tiefen Rezession.
Und auch die Staatsverschuldung in Österreich ist höher als erwartet. Gerade musste Finanzminister Magnus Brunner von der ÖVP einräumen, dass das Defizit deutlich höher ist, als noch vor wenigen Wochen behauptet wurde.
Ja, wir spüren natürlich in ganz Europa die wirtschaftliche Verschlechterung.
Man wollte halt im Wahlkampf wahrscheinlich nicht die schlechten Zahlen haben und hat deswegen gesagt, naja, so schlimm wird das nicht. Aber das ist eigentlich schon ein Skandal.
Die schwierige Wirtschaftslage wird wohl das zentrale Thema für Österreichs nächste Regierung. Und die ist nach der Wahl Ende September noch lange nicht gebildet. Seit einigen Wochen führen die konservative Volkspartei und die Sozialdemokraten Sondierungsgespräche.
Offenbar tun sich die beiden Verhandlungsteams in Budgetfragen sogar schwer, sich darauf zu einigen, wie der Status quo überhaupt zu bewerten ist.
Und um die Sache noch komplizierter zu machen, holen sich SPÖ und ÖVP jetzt auch noch einen dritten Koalitionspartner ins Boot. Die liberalen Neos. Dreierkoalition, Liberale, Streit ums Budget. Also mir kommt das irgendwie bekannt vor.
Es hatte monatelang gekriselt und gekracht in der Ampelkoalition und jetzt der Bruch.
Es ist das Ende der Ampelkoalition. Kanzler Olaf Scholz entlässt Finanzminister Lindner und wirft ihm Vertrauensbruch vor.
In der Politik ist es ja sowieso immer schwierig zu sparen. Und besonders schwierig ist es, wenn es so unterschiedliche Vorstellungen darüber gibt, wo man sparen könnte, wie in der Ampel.
Ist der Bruch der deutschen Ampel ein Vorgeschmack dafür, was Österreichs nächste Regierung bevorsteht? 3 völlig unterschiedliche Koalitionspartner, die sich mitten in einer Wirtschaftskrise nicht auf einen Haushalt einigen können?
Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel.
Und ich bin Antonia Arbeiter-Raut vom Standard.
In dieser Folge von Inside Austria schauen wir auf Österreichs Wirtschaftskrise. Wir wollen wissen, ob eine Dreierkoalition in Österreich die Probleme bewältigen kann. Oder ob ihr dasselbe Schicksal droht wie der Ampel in Deutschland.
Fangen wir damit an, wie stark Österreichs Wirtschaft eigentlich gerade wirklich am Kriseln ist.
Ich meine, Wirtschaftskrise würde ich so nicht sagen, das ist eher so eine Art Stagnation, aber wir sind schon die Schlusslichter in Europa.
Schlusslichter in der Eurozone, sagt Andras Sigetvari. Er ist seit vielen Jahren Wirtschaftsredakteur beim Standard.
Ich beschäftige mich da vor allem mit Arbeitsmarkt, Industrie, also viel österreichische Wirtschaftspolitik, aber auch international natürlich. Und am meisten interessieren mich Bereiche zwischen Wirtschaft und Politik. Das finde ich dann immer am faszinierendsten.
Wirtschaft und Politik, das ist ja ein Dauerthema. Wie viel sollte die Politik sich in die Wirtschaft einmischen? An der Frage scheiden sich die Geister ja eigentlich schon seit Jahrhunderten. Und das Ganze wird immer besonders dann Thema, wenn es in der Wirtschaft schlecht läuft. Also jetzt.
Es wird das erste Mal sein, eigentlich seit den 1950er Jahren oder seit vielen Jahrzehnten, sagen wir einfach, dass Österreich 2 Jahre hintereinander in einer Rezession steckt, also mit schrumpfender Wirtschaftsleistung. Was das dann bedeutet oder nicht bedeutet, dazu kommen wir gleich. Also die wirtschaftliche Entwicklung ist schlechter und miserabler als gehofft.
Meldungen über Österreichs Wirtschaftsprobleme kommen momentan ja dauernd rein, auch diese Woche erst wieder.
Der Möbelkonzern Kickerleiner ist zahlungsunfähig. Schon wieder. Die geplante Sanierung sei gescheitert.
Die Gründe liegen laut Unternehmen in der anhaltenden Rezension, drastischen Kostensteigerungen sowie den finanziellen Folgen der Pleite der Signa Holding.
So richtig große Insolvenzen stehen jetzt zum Glück nicht auf der Tagesordnung, aber insgesamt zeigen die Wirtschaftsdaten, dass es wirklich nicht so gut läuft.
Der Wert der produzierten Güter und Dienstleistungen, der ist jetzt im vergangenen Jahr leicht um 1% zurückgegangen und geht heuer nochmal um 0,6% zurück. Also man kann sagen, die Wirtschaft stagniert eigentlich.
Für diese Stagnation bzw. den leichten Rückgang gibt es jetzt nicht den einen Grund. Es sind mehrere Faktoren, die da reinspielen. Einige davon haben jetzt auch nichts speziell mit Österreich zu tun, sondern mit den internationalen Finanzmärkten.
Die Zinsen, das haben die meisten von uns gemerkt, sind derzeit relativ hoch bei über 3%, 3,4%. Das heißt, einen Kredit zu nehmen ist deutlich teurer. Vor 15 Jahren waren die Zinsen lange Zeit eigentlich de facto null.
Und das macht bei großen Investitionen einen ziemlichen Unterschied. Nur mal so als Rechenbeispiel aus dem Mathebuch, um so ein bisschen ein Gefühl für diese Zahlen zu bekommen.
Lucia und Antonia wollen sich ein kleines Häuschen im Weinviertel kaufen. Sie nehmen dafür einen Kredit über 300.000 Euro auf, den sie über 30 Jahre zurückzahlen wollen. Wenn sie nun einen Zinssatz von 1% bekommen, zahlen sie insgesamt etwas über 47.000 Euro Zinsen. Wenn sie hingegen einen Zinssatz von 4% bekommen, sind es insgesamt 215.000 Euro an Zinsen.
Eieiei, dann wohl doch kein Ferienhaus für uns, Lucia.
Schade. Ja, und nicht nur wir kommen zu dem Schluss, dass jetzt gerade wahrscheinlich keine so gute Zeit für Investitionen ist.
Das heißt, jeder Kredit ist teurer geworden. Das heißt, Bauten, zu investieren in neue Fabrikanlagen, in auch neue Häuser, ist deutlich teurer geworden. Und das sehen wir. Also zum Beispiel in Österreich sind jetzt die Investitionen am Bau, die schrumpfen jetzt interessanterweise 3 Jahre hintereinander, also 2023, 2024 und auch 2025.
Das trifft nicht nur die ganze Baubranche, sondern zieht noch einen ganzen Rattenschwanz mit sich.
Dann läuft aber zum Beispiel auch die Stahlerzeugung schlecht, weil dort Stahlbeton hergestellt wird. Und wenn Unternehmen weniger Maschinen nachfragen, weil sie jetzt nicht investieren, dann sind auch die vielen Maschinenbauer natürlich davon betroffen, weil sie auch weniger Nachfrage haben.
Und noch was kommt dazu. Wer jetzt in der beginnenden Vorweihnachtszeit in den Einkaufsstraßen unterwegs ist, dem kommt das zwar nicht so vor, aber die Österreicherinnen und Österreicher konsumieren nicht so viel, wie die Wirtschaft sich erhofft hätte. Das liegt daran, dass die Menschen in den letzten Jahren tatsächlich weniger Geld zur Verfügung hatten als vorher.
Es gab jetzt auch in Österreich 3 Jahre eigentlich wegen der hohen Inflation, wegen der starken Teuerung, Reallohnverluste. Also die Löhne sind immer etwas zeitversetzt gestiegen, die Inflation war hoch.
Dieses Jahr gab es dann eigentlich für die meisten ein recht deutliches Lohnplus. Aber trotzdem trauen sich die Menschen offenbar noch nicht so richtig, ihr Geld wieder unter die Leute zu bringen.
Also da steckt offenbar noch so eine Art Verunsicherung drinnen, dass nach diesen mehrjährigen Erfahrungen mit starken Preissteigerungen in der Supermarktkasse die Leute eher zurückhaltend sind.
Wir kennen das ja vielleicht von uns selber. Nachdem die Preise zum Beispiel für Lebensmittel so stark gestiegen sind, da gönnt man sich vielleicht nicht unbedingt gleich das neueste Smartphone oder die Skiausrüstung noch obendrauf. Stattdessen ist Sparen wieder im Trend. Das sieht man an der Sparquote.
Die ist derzeit deutlich, deutlich höher als vor der Krise.
Und das ist ja auch nachvollziehbar. Immerhin gibt es auch wieder mehr Zinsen für alle, die der Bank ihr Geld anvertrauen.
Also, die Wirtschaft schwächelt einerseits, weil gerade wenig investiert wird. Nicht im großen Stil, weil die Zinsen zu hoch sind, und auch nicht im kleinen Stil, weil die Menschen verunsichert sind und weniger konsumfreudig. Aber das ist noch nicht alles.
Also, wir sind ein großes Exportland, exportieren sehr viel. Und da tun sich jetzt interessanterweise auch neue Probleme auf. Also eines davon ist China.
Hier kommen wir jetzt zu einem Problem, bei dem wir mit Deutschland in einem Boot sitzen. Oder besser gesagt, in einem Auto.
VW und BMW und Mercedes verkaufen gemeinsam gut 600.000 Fahrzeuge weniger in China. Verbrennerfahrzeuge sind das vor allem als noch 2019. Also ihr Marktanteil ist da eigentlich innerhalb von 2-3 Jahren von 25 auf unter 20% abgerutscht.
Kurz gesagt, die Chinesinnen und Chinesen kaufen viel weniger deutsche Verbrenner als noch vor einigen Jahren. Einerseits, weil auch China ein paar wirtschaftlich rauere Jahre hinter sich hat, aber auch, weil dort Elektroautos auf dem Vormarsch sind. Und da sind chinesische E-Autos gefragter als deutsche. In Deutschland könnten deshalb sogar zum ersten Mal VW-Werke zumachen. Tausende Beschäftigte fürchten jetzt gerade um ihre Jobs.
Jahrzehntelang stand Volkswagen für sichere Arbeitsplätze, Mitbestimmung, gute Löhne. Jetzt herrscht bei den VW-Mitarbeitern vor allem ein Gefühl vor Verunsicherung.
Erst kam die Angst, dann kam aber die Enttäuschung, weil sowas hatten wir bei Volkswagen noch nie.
Also ich und meine Kollegen, wir haben Angst um den Arbeitsplatz und Angst lähmt, ist kein guter Berater.
Und nicht nur die Beschäftigten in den deutschen VW-Werken wären von diesen Schließungen betroffen.
Das hat dann natürlich große Auswirkungen, nicht auf die deutschen Autobauer, wo es viele Kündigungen gibt oder diskutiert wird. Bei VW, wir kennen das, die Zulieferer. Und hat aber dann natürlich noch einen anderen Bereich. Also zum Beispiel, man sieht das schon in Österreich derzeit, die Ausfuhren von Fahrzeugen, Fahrzeugteilen und Maschinen, die trifft es übrigens auch, es sind gar nicht nur Autos. Auch bei Maschinen, dazu kommen wir noch, macht sich China zusehends unabhängiger von Importen aus Europa. Und auch dort geht die Bedeutung Deutschlands als Ausfuhrland zurück. Und das trifft uns, weil die österreichische Industrie fast ein Drittel ihrer Produkte in Deutschland verkauft. Und zu einem großen Teil natürlich, weil das dann dort gebraucht werden für Weiterverarbeitung.
In Österreich gibt es so einen geflügelten Satz. Wenn die deutsche Wirtschaft hustet, dann hat die österreichische einen Schnupfen. Lucia kannte den nicht. Das soll so viel heißen wie, wenn unsere Nachbarn schlecht dastehen, dann spüren wir in Österreich das sofort. Und das ist derzeit der Fall. Österreich und Deutschland sind gemeinsam Schlusslichter in der EU.
Die beiden Länder, die gemessen an der Wirtschaftsleistung pro Kopf am schlechtesten oder am schwächsten wachsen seit gut 5 Jahren, sind Österreich und Deutschland interessanterweise. Und auch interessant, Länder, die man noch vor 10 Jahren als Schuldenländer, als Pleitestaaten hingestellt hat, wie Portugal oder Griechenland, auch Spanien zum Teil, denen geht es jetzt deutlich robuster.
Und das hängt eben vor allem mit der Autoindustrie zusammen. Es gibt aber noch einen Grund für die Wirtschaftskrise und der ist nicht einmal in Europa selber zu finden, sondern auf der anderen Seite des Atlantik.
To me the most beautiful word in the dictionary is tariff. And it's my favorite word.
Es ist noch ein Problem dazugekommen seit vergangener Woche. Da hat nämlich Donald Trump die US-Präsidentschaftswahlen gewonnen und der hat im Wahlkampf immer wieder Liebeserklärungen an Zölle abgegeben.
Donald Trumps neuerliche Präsidentschaft dürfte für Länder, die in die USA exportieren, ziemlich ungemütlich werden.
Da sagt er zum Beispiel, er wird auf alle Produkte, die die USA importieren, 10-20% zusätzlich draufhauen und 100% auf Autos und Autoteile.
Wir halten also fest, in Österreich schwächelt die Wirtschaft gerade aus mehreren Gründen. Hohe Zinsen, schwacher Konsum, Deutschlands Wirtschaftskrise und die angekündigte Zollpolitik von Donald Trump.
Trotzdem sagt unser Kollege Andras Sigetvari, dass die Wirtschaftslage in Österreich und Deutschland jetzt auch kein Grund zur Panik ist.
Es ist keine Katastrophe, wir treten nur auf der Stelle. Aber, und es gibt ja auch gute Nachrichten, es gibt ja viele Leute, die auch nicht vorhanden sind vom Wirtschaftswachstum, was Gutes abgewinnen können. Zum Beispiel der Rohstoff- oder Ressourcenverbrauch ist niedriger, gut fürs Klima.
Und was man auch sagen muss, in einem Punkt stehen wir zumindest in Österreich noch relativ gut da und das ist die Arbeitslosigkeit. Besonders fatal ist in Wirtschaftskrisen ja immer, dass viele Menschen ihre Jobs verlieren. Das sehen wir zwar gerade zum Beispiel bei der Möbelhauspleite Kika Leiner und das könnte auch bei den Autobauern und Zulieferern noch kommen. Derzeit ist die Lage aber noch nicht dramatisch.
Das ist vielleicht eine der guten Nachrichten, die es noch gibt, die steigt. Andererseits sagen alle Expertinnen und Experten, in der Vergangenheit bei solchen Krisen war das noch viel schlimmer.
Also man könnte jetzt sagen, okay, ein paar riesige Unternehmen schreiben schlechte Zahlen, wir wachsen wirtschaftlich nicht so stark, schrumpfen jetzt aber auch nicht so wirklich. So what?
Tatsächlich ist es aber nun einmal so, dass sich in wirtschaftlich schlechten Zeiten die Zielkonflikte zuspitzen, wie unser Kollege Andras Sigetvari das formuliert.
Wenn wir mehr Wachstum haben, wenn Unternehmen gut verdienen und die Arbeitnehmer, dann sind die Steuereinnahmen viel höher. Also der Staat kann es sich zum Beispiel leisten, wenn er möchte, mehr für Bildung auszugeben und auch vielleicht mehr in Verteidigung zu stecken oder wofür auch immer. Das wird natürlich schwieriger, wenn es eher eine Krise gibt. Anderes Beispiel, wenn zum Beispiel Mitarbeiter und Mitarbeiter oder Gewerkschaften Lohnerhöhungen wollen, ist das auch leichter, wenn es den Unternehmen an sich gut geht und man sich nicht gegenseitig auspresst. Also die Gefahr ist groß, dass in so einer schwachen Wirtschaftslage sich solche Zielkonflikte und gesellschaftliche Konflikte verschärfen und verbitterter ausgetragen werden.
Um in solchen Zeiten die Stimmung in der Bevölkerung oben zu halten, greifen Politikerinnen und Politiker gerne zu einem Trick. Und der lautet: Geld verteilen.
Auch die ÖVP und die Grünen haben dieses Hilfsmittel in der letzten Legislaturperiode großzügig eingesetzt.
Also man hat einfach solche Probleme mit Geld übertüncht und das in vielen Bereichen, im Bereich Energiehilfen, Unternehmensförderungen, in der Pandemie.
Was kurzfristig hilft, hat aber langfristig dann doch einen Nachteil. Der Staat Österreich muss dieses Geld ja auch irgendwo hernehmen. Und wenn der Konsum schwächelt und die Wirtschaft nicht recht läuft, dann kommen ja auch weniger Steuern rein. Das heißt, die schwarz-grüne Regierung hat Geld verteilt, das der Staat eigentlich gar nicht hat, also Schulden gemacht. Und zwar richtig viele.
Die Staatsverschuldung steigt dadurch stärker als zunächst geplant.
Um eine Zahl zu geben, die wird Ende kommenden Jahr um 30 Milliarden höher sein als noch vor einem Jahr angenommen.
Diese Zahl ist vor kurzem vom Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO berechnet worden. Insgesamt gab es in den letzten Monaten ein ziemliches Hin und Her rund um die Staatsverschuldung in Österreich.
Hat es geheißen, bis eigentlich zur Wahl hin oder bis kurz nach der Wahl, nein, Österreich hat vom Finanzministerium Österreich hat kein Problem und wir haben 2,9% Defizit. Da war die Wahl vorbei und 4 Tage später hat das Finanzministerium gesagt, ach hoppla, jetzt sind es doch 3,3%. Und inzwischen gibt es wieder einige neue Prognosen, jetzt nicht vom Finanzministerium selbst, aber von anderen Instituten, die sagen, na gut, eigentlich werden das 4% oder sogar vielleicht mehr als 4% sein.
Und das ist gleich aus 2 Gründen ein Problem. Erstens einmal hat der Finanzminister der ÖVP, Magnus Brunner, offensichtlich Zahlen kommuniziert, die so nicht gestimmt haben. Gut, er selbst sagt, die Wirtschaft habe sich eben anders entwickelt als angenommen und zum Beispiel das schreckliche Hochwasser im September und die Hilfszahlungen, die dadurch nötig wurden, die konnte ja wirklich keiner vorhersehen. Aber, Unser Kollege sieht da schon auch eine politische Taktik dahinter.
Man wollte halt im Wahlkampf wahrscheinlich nicht die schlechten Zahlen haben und hat deswegen gesagt, naja, so schlimm wird das nicht. Wie gesagt, bis weit in den Sommer hinein. Aber das ist eigentlich schon ein Skandal und ich wäre mit diesem Wort immer sehr vorsichtig. Auch gerade Journalistinnen und Journalisten schreien zu schnell und zu oft Skandal. Aber ein Ministerium hat schon die Aufgabe, diese Zahlen nach bestem Wissen und Gewissen und auf Basis der Fakten zu präsentieren.
Jetzt fällt der ÖVP diese Taktik allerdings ziemlich auf die Füße.
Die Sache mit der Neuverschuldung ist nämlich deshalb besonders heikel, weil Österreich damit eine EU-Grenze überschreitet. Die sogenannte Maastricht-Grenze von 3%. Das müssen wir kurz erklären. Diese Vorgabe besagt, dass die Neuverschuldung eines EU-Landes nicht mehr als 3% des Bruttoinlandsprodukts betragen darf.
Diese EU-Regeln haben denselben Sinn oder Zweck. Sie sollen nämlich zu einer Art in Richtung ausgeglichenes Budget oder nicht zu hohe Defizite, zumindest in besseren Zeiten, hinwirken.
Man kann die Idee dahinter ein bisschen mit der deutschen Schuldenbremse vergleichen. Dies eine noch viel strengere Vorgabe, die sich Deutschland selbst in die Verfassung geschrieben hat. Sie besagt, dass die Neuverschuldung nur 0,35% des BIPs betragen darf. Das sind ungefähr 9 Milliarden Euro im Jahr. Klingt vielleicht viel, ist aber für so ein großes Land wie Deutschland ziemlich knapp kalkuliert.
International blicken die meisten FinanzexpertInnen eher skeptisch auf die Schuldenbremse.
Also das ist, glaube ich, etwas, wo die halbe Welt staunt über Deutschland. Also das ist wirklich Quatsch und von außerhalb nicht nachzuvollziehen. Also der Grundgedanke, dass man beim Budget schon aufpassen muss bis zu einem gewissen Grad und dass man Ausgaben, Einnahmen nicht zu weit auseinanderläuft, den kann ich, wie wahrscheinlich viele andere, auch etwas abgewinnen, weil das natürlich Folgeprobleme mit sich wirft oder weil irgendwann die Frage ist, okay, was machen wir? Müssen wir jetzt die Steuern wahnsinnig erhöhen oder geben wir so viel aus, dass wir eine Rieseninflation anfachen?
Das Problem, wenn ein Land nur darauf achtet, möglichst wenig Schulden zu machen, ist, sagt unser Kollege, Investitionen bleiben auf der Strecke.
Also Deutschland ist eines der Industrieländer mit der niedrigsten Verschuldung, steht finanziell wunderbar da, hat super Ratings. Aber natürlich die öffentliche Infrastruktur ist in einem desolaten Zustand. Also die Witze über der Deutschen Bahn, da brauche ich ja gar keine erzählen. Da fangen ja manche Leute berechtigterweise zum Weinen an.
Österreich hat zwar eine höhere Verschuldung, dafür funktioniert aber zum Beispiel die öffentliche Infrastruktur besser, weil eben über Jahre mehr investiert wurde. Und eine funktionierende Infrastruktur ist ja auch wieder gut für ein Land als Wirtschaftsstandort.
Die 3%-Grenze der EU ist im Vergleich zur deutschen Schuldenbremse viel weiter gefasst. Sie ist auch nur eine Regel und kein Gesetz. Folgen hat das Ganze überhaupt erst, wenn ein Land die Grenze schon überschritten hat.
Die EU kommt dann danach her, wenn das passiert, und sagt, okay, Moment mal, ihr habt da zu viel ausgegeben, ihr müsst etwas tun. Und dann beginnt sozusagen ein Aushandlungsprozess.
Dann wird überlegt, wo das Land zum Beispiel sparen müsste. Die EU könnte auch Sanktionen gegen einen Staat aussprechen, der sich nicht an die Vorgaben hält, allerdings eher in der Theorie.
Und das dauert, bis die auch im Fall des Falles beschlossen werden würden. Und da haben auch die Staaten immer so ein Vetorecht drauf. Also da können die Staaten sagen, nein, das Land hält sich zwar nicht dran, aber wir wollen eigentlich gar nicht, dass da wer sanktioniert wird.
Bislang hat es in der Geschichte der EU diese Sanktionen noch nie gegen ein Land gegeben.
Jetzt ist unser Finanzminister Magnus Brunner viele, viele Monate herumgelaufen in Brüssel und hat gesagt, aber wir brauchen strenge Regeln. Also gut möglich, dass da ein paar Finanzminister in Athen oder Lissabon genervt sind und denken, wir rächen uns jetzt. Aber sehr wahrscheinlich ist das nicht das heutige System.
Aber auch wenn die Überschreitung der Maastricht-Grenze wahrscheinlich keine Sanktionen mit sich bringt, klar ist, die nächste Regierung wird ihren Haushalt in Ordnung bringen müssen. Auch die Prognosen für das Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr sind nämlich noch ziemlich unsicher. Die Experten zeigen sich zwar vorsichtig optimistisch und erwarten ein schwaches Wachstum von maximal 1%.
Das Problem ist, diese Prognose war zu einem guten Teil oder ist darauf aufgebaut, einerseits, dass der Konsum irgendwie wieder anzieht, dass die Leute sich also mehr Autos und Kühlschränke und Handys, was auch immer, kaufen. Und zweitens, dass die Exportwirtschaft eigentlich wieder ganz gut anzieht, einigermaßen.
Vieles hängt also davon ab, ob sich die deutsche Wirtschaft erholt. Und dafür wiederum gibt es eigentlich kaum Anzeichen.
Wir haben jetzt schon das Problem, dass Deutschland zu wenig unserer Waren kauft, also weniger als im vergangenen Jahr. Und wenn sich das fortsetzt, dann wäre auch diese Erholung abgesagt.
So oder so steht die nächste Regierung in Österreich vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen.
Die erste Herausforderung ist, dass im Wahlkampf halt Dinge versprochen worden sind, die, ich glaube, das muss man mal festhalten, die vor allem nicht haltbar sein werden, also in unterschiedlicher Dimension.
Weil, wie wir schon gehört haben, der Finanzminister Magnus Brunner die Wirtschaftslage besser dargestellt hat, als sie ist. Und dementsprechend jede Menge Steuersenkungen für Unternehmen und Beschäftigte versprochen hat.
Also wenn man den Kanzler gefragt hat, braucht Österreich dann ein Sparpaket nach der Wahl, hat er gesagt, nein, wir wachsen uns da raus. Wir haben jetzt zwar Schulden ein bisschen und papapa, aber wir werden uns rauswachsen. Jetzt sieht man, von rauswachsen ist keine Spur.
Noch ist in Österreich keine Regierung gebildet. Mit ziemlicher Sicherheit wird aber die konservative ÖVP der nächsten Koalition angehören. Und die steht jetzt erstens vor dem Problem, dass sie ihre versprochenen Steuererleichterungen nicht einhalten kann. Zweitens muss sie die Schuldensituation in Ordnung bringen, ohne dabei das Wirtschaftswachstum weiter abzuwürgen. Und das muss sie gemeinsam mit ihren Koalitionspartnern tun.
In den vergangenen Wochen hat die ÖVP schon Sondierungsgespräche mit den Sozialdemokraten geführt. Und die haben traditionsgemäß völlig andere Vorstellungen davon, wie man Geld eintreiben kann. Stichwort Erbschaftssteuer und Vermögenssteuer. Vor wenigen Tagen kam dann die Nachricht, die viele BeobachterInnen eh schon länger erwartet hatten. SPÖ und ÖVP wollen noch einen dritten Koalitionspartner mit ins Boot holen, nämlich die liberalen Neos. Die ersten Gespräche mit den Pinken haben schon begonnen. Eine Dreierkoalition, das wäre in Österreich eine Premiere.
Bei uns in Deutschland war sie es auch, also eine Premiere. Und naja, also wir haben ja gerade vorgeführt bekommen, wohin es führen kann, wenn sich drei Parteien um den Haushalt streiten.
Und, liebe Zuschauer, die folgende Eilmeldung hat uns gerade eben erreicht. Die Ampelkoalition hier in Deutschland, sie ist gescheitert.
Bundeskanzler Olaf Scholz entlässt Bundesfinanzminister Lindner.
Ich sehe mich zu diesem Schritt gezwungen, um Schaden von unserem Land abzuwenden.
Die Ampelregierung aus SPD, Grünen und liberaler FDP war in Deutschland schon lange am Kriseln. Das hatte unterschiedliche Gründe. Ideologische Differenzen der drei Koalitionspartner, schlechte Kommunikation und auch persönliche Antipathien. Endgültig zum Bruch kam es dann aber vergangene Woche wegen dem Streit ums Geld.
Also ich denke, man kann auf jeden Fall sagen, dass der Haushalt den letzten Ausschlag gegeben hat. Es gab verschiedene Gründe, aber das war dann der Grund, der zum endgültigen Bruch geführt hat.
Sophie Gabe berichtet im Spiegel Hauptstadtbüro über die deutsche Bundespolitik und hat zusammen mit anderen Kollegen rekonstruiert, wie genau die Ampel zerbrochen ist. Kurz zusammengefasst kann man sagen, Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD und Finanzminister Christian Lindner von der FDP konnten sich nicht darauf einigen, wie man mit dem Bundeshaushalt umgehen soll.
Beim Haushalt war es letztendlich so, dass der Kanzler die Schuldenbremse in Deutschland aussetzen wollte, um mehr Geld für die Ukraine freizumachen. Und dem hat sich der Finanzminister verweigert. Und dann hat der Kanzler ihn am Mittwoch entlassen.
Über die Schuldenbremse haben wir ja schon gesprochen. Sie ist in der deutschen Verfassung verankert. Allerdings gibt es laut Verfassung auch Ausnahmen, in denen Deutschland dann doch mehr als die 0,35% Kredite aufnehmen darf.
Und zwar, wenn eine besondere Notlage vorliegt, dann kann die Schuldenbremse ausgesetzt werden. Das war zum Beispiel in der Pandemie der Fall.
Für die Corona-Hilfen zum Beispiel konnte die deutsche Regierung mehr Geld auf Pump in die Hand nehmen, weil das eben als eine absolute Notlage gewertet wurde.
Das Problem ist, das Wort Notlage lässt Interpretationsspielraum. Und auch in der Ampel gab es sehr unterschiedliche Vorstellungen, wann ein Aussetzen der Schuldenbremse gerechtfertigt ist.
Etwas vereinfacht kann man sagen, SPD und Grüne verstehen Notlagen ein bisschen weiter gefasst. Für sie gehören dazu zum Beispiel auch der Krieg in der Ukraine bzw. die neue Sicherheitslage in Europa.
Und die FDP wiederum wollte sehr rigoros an der Schuldenbremse festhalten, unter anderem mit dem Argument, es bringt nichts, eine Schuldenbremse zu haben, wenn man sie immer wieder aussetzt. Und nur mit einer Schuldenbremse ist quasi ein nachhaltiges Haushalten möglich.
Dieser Streit um die Schuldenbremse ist eigentlich schon vor einem Jahr hochgekocht. Bis dahin gab es auch schon Konflikte in der Ampel, zum Beispiel um das mittlerweile berühmt-berüchtigte Heizungsgesetz. Da sind ja vor allem Grüne und FDP aneinander geraten. Also das Klima in der Ampel war schon nicht das Beste, als dann im November 2023 das Bundesverfassungsgericht bekannt gegeben hat, der Haushalt für 2021 ist teilweise verfassungswidrig. Und das hatte auch wieder mit der Schuldenbremse zu tun.
Letztendlich ging es darum, dass die Bundesregierung während der Pandemie eben die Schuldenbremse teilweise ausgesetzt hat und Kredite aufgenommen hat, um die Folgen der Corona-Pandemie besser bekämpfen zu können.
Diese Kredite für die Pandemie wurden aber nicht komplett ausgegeben. Rund 60 Milliarden Euro sind sozusagen übrig geblieben und die hat die Ampel dann kurzerhand umgewidmet. Statt in die Corona-Hilfen wurde das Geld in einen Klimafonds gesteckt, der die Folgen der Klimatransformation abfedern sollte. Und diese Umwidmung haben die Richter für verfassungswidrig erklärt.
Zum einen hat das Gericht gesagt, es geht nicht, dass man, wenn das Haushaltsjahr 2021 schon längst abgelaufen ist, im Nachhinein noch Gelder irgendwie umwidmet. Und zum anderen hat das Bundesverfassungsgericht eben auch nochmal gesagt, wenn die Schuldenbremse ausgesetzt wird, muss das sehr, sehr gut begründet sein. Und in diesem Fall war es nicht gut genug begründet.
Die Ampelregierung hatte also plötzlich ein Loch im Haushalt. Dutzende Milliarden Euro haben gefehlt. Und seitdem tobte der Streit zwischen den Parteien, woher man das Geld nehmen soll. Durch Einsparungen, zum Beispiel bei Sozialleistungen, oder indem man neue Schulden aufnimmt, wieder über einen Nothaushalt, aber eben besser begründet.
Wir sehen, es gibt hier eine Parallele zur Lage in Österreich heute. Die deutsche Bundesregierung stand vor knapp einem Jahr vor einem ganz ähnlichen Problem wie die österreichische Regierung, die gerade gebildet wird. Plötzlich hat man da ein Defizit und drei aufeinanderprallende Auffassungen, wie man am besten wirtschaftet.
In der Politik ist es ja sowieso immer schwierig zu sparen. Und besonders schwierig ist es, wenn es so unterschiedliche Vorstellungen darüber gibt, wo man sparen könnte, wie in der Ampel. Und gerade in den vergangenen Wochen hat sich sehr deutlich herauskristallisiert, dass es auch in Bezug auf die Wirtschaft einfach sehr unterschiedliche Vorstellungen gibt, wie damit umzugehen ist.
Die FDP hat sich zum Beispiel dafür ausgesprochen, die Unternehmenssteuer zu senken und dafür die deutschen Klimaziele zu lockern. Das war wiederum für die Grünen ein absolutes No-Go.
Also es standen sich einfach komplett konträre Positionen am Ende gegenüber.
In den vergangenen Wochen hat sich der Konflikt dann immer weiter zugespitzt. Die Stimmung unter den Parteien wurde feindseliger.
Zum Beispiel hatte der Kanzler zu einem Industriegipfel ins Kanzleramt eingeladen und sein Finanzminister hat dann zur selben Zeit einen eigenen Wirtschaftsgipfel im Finanzministerium veranstaltet, was für viele natürlich eine totale Provokation war. Das heißt, die Arbeitsatmosphäre in dieser Koalition war einfach schon extrem vergiftet und dadurch hat auch die Bereitschaft gefehlt, sich in solchen inhaltlichen Fragen noch zu bewegen.
Zu oft wurden die nötigen Kompromisse übertönt durch öffentlich inszenierten Streit und laute ideologische Forderungen.
Vergangenen Mittwoch kam es dann Schlag auf Schlag. Olaf Scholz ist vor die Presse getreten und hat Christian Lindner als Finanzminister entlassen.
Zu oft hat Bundesminister Lindner Gesetze sachfremd blockiert. Zu oft hat er kleinkariert parteipolitisch taktiert. Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen.
Abgesehen von einem Minister haben alle FDP-Mitglieder die Ampel verlassen.
Olaf Scholz hat lange die Notwendigkeit verkannt, dass unser Land einen neuen wirtschaftlichen Aufbruch benötigt. Er hat die wirtschaftlichen Sorgen der Bürgerinnen und Bürger lange verharmlost. Noch in diesen Tagen stellt er die notwendigen Entscheidungen in Frage, damit die Bürgerinnen und Bürger wieder stolz auf Deutschland sein können.
Im Februar soll es in Deutschland Neuwahlen geben. Und die Ampel geht als unbeliebteste Regierung überhaupt in die Geschichte ein.
Die interessanteste Frage für uns in Österreich ist da jetzt, war dieser Bruch der Dreierkoalition eh vorprogrammiert? Also ist es einfach das, was passiert, wenn drei Parteien mit völlig unterschiedlichen Wirtschaftsvorstellungen versuchen, ein Budgetloch zu stopfen?
Wobei man ja sagen muss, die Zusammensetzung der Parteien bei euch ist ja ein bisschen anders als bei uns. Also vielleicht müssen wir erstmal klären, was da überhaupt die Grundsätze sind, die aufeinanderprallen würden.
Ganz grundsätzlich gibt es grundlegende ideologische Unterschiede zwischen ÖVP und SPÖ, die sich logischerweise auch darauf auswirken, in welche Bereiche diese beiden Parteien Geld stecken wollen und wo man aus der jeweiligen Sicht sparen kann bzw. mehr holen könnte.
Unsere Kollegin Katharina Mittelstädt beobachtet für den Standard die Sondierungsgespräche zwischen Volkspartei und Sozialdemokraten. Die laufen ja schon etwas länger und da zeigt sich, die Wirtschaftslage im Land ist das große Streitthema. Die Positionen zum Umgang mit der Rezession in Österreich sind im Prinzip komplett gegensätzlich.
Das beginnt mit ganz simplen Fragen, ob Unternehmer entlastet werden müssen oder nicht, ob vermögende Menschen mehr Steuern zahlen sollen oder ob man beim Arbeitslosengeld was einsparen kann oder ganz im Gegenteil, in Krisenzeiten gerade Menschen am Rand der Gesellschaft mehr Unterstützung brauchen.
Aus Verhandlerkreisen hat unsere Kollegin mitbekommen, dass sich die Teams bisher noch nicht einmal richtig darauf geeinigt haben, wie genau der Status quo der österreichischen Wirtschaft aussieht.
Deshalb wurde ja auch eine Budgetuntergruppe bereits als erste und einzige Untergruppe eingerichtet. Da sitzen Fachexpertinnen aus beiden Parteien beziehungsweise auch Expertinnen von außerhalb, die hinzugezogen werden können. Und diese Gruppe tagt angeblich relativ häufig und berichtet dann an die Kernverhandler.
Die Differenzen hängen wohl vor allem damit zusammen, dass die ÖVP ja seit Jahrzehnten durchgehend in der Regierung saß und die SPÖ zumindest die letzten 5 Jahre in der Opposition verbracht hat. Wenig überraschend, dass die Volkspartei die Ausgangslage da ein bisschen positiver bewertet als die Sozialdemokraten.
Noch viel schwieriger wird es aber bei der Frage, wie die nächste Regierung die Wirtschaft wieder in Gang bringen sollte. Wir haben es ja schon erwähnt, die Konservativen wollen die Steuerquote senken.
Die ÖVP möchte Vollzeitarbeit mit einem Steuerbonus unterstützen, um die attraktiver zu machen. Und das alles würde aber logischerweise den Staat Geld kosten, das er dann nicht mehr zur Verfügung hat für andere Dinge. Die SPÖ hingegen möchte die Steuer auf Arbeit senken und das dann zumindest über einen Teil mit einer Vermögenssteuer gegenfinanzieren. Andreas Babler, der SPÖ-Chef, hat im Wahlkampf ein konkretes Modell für eine sogenannte Millionärssteuer zum Beispiel vorgelegt. Und das ist eben die Idee, die in der Sozialdemokratie ja schon sehr lange vorherrscht, nämlich dass eben die Reichen, wenn man es flapsig formulieren möchte, geschröpft gehören.
Und jetzt kommen auch noch die liberalen Neos dazu. Das Pendant zur FDP, auch wenn es da einige Unterschiede zwischen den Parteien gibt. Also nicht nur, dass sie unterschiedliche Farben haben, die FDP gelb und die Neos pink. Es gibt ja noch mehr Unterschiede und wir haben dazu auch eine eigene Folge gemacht. Den Link stellen wir wie immer in die Shownotes. Wirtschaftspolitisch stehen sich FDP und Neos aber erstmal relativ nah.
Also die Neos fordern eine Ausgabenbremse ohne Wenn und Aber, die dann eben zum Sparen verpflichtet und sie halten höhere Steuern für per se falsch.
Was mögliche Steuererleichterungen angeht, sind die Neos also auf einer Linie mit der Volkspartei. Sehen das Ganze vielleicht sogar noch ein bisschen strenger. Sie haben sich im Wahlkampf zwar auch als große Reformpartei präsentiert, sie wollen die Verwaltung umbauen, das Steuersystem oder auch die Bildung, allerdings all das ohne mehr Geld auszugeben.
Sie sagen, gerade wenn es zum Beispiel ums Bildungssystem geht, naja, unser Bildungssystem in Österreich, das ist so teuer wie in fast keinem anderen Land. Offenbar fließt das Geld an die falschen Stellen. Also aus Sicht der Neos ist es nicht so, dass mehr Geld ins System gepumpt werden muss, sondern dass man das System umbauen soll.
Es ist aber auch nicht so, dass die Positionen von ÖVP und Neos in Wirtschaftsfragen jetzt identisch wären. Es gibt viele Streitpunkte, gerade was das Thema Sparen angeht.
Karl Niehammer, der ÖVP-Chef und bisherige Kanzler, hat im Wahlkampf betont, dass er ein Sparpaket für nicht notwendig hält. Er meinte, das Budget lässt sich ja auch durch Wirtschaftswachstum stabilisieren. Die Neos hingegen sagen sinngemäß, die lügen sich doch alle selbst in die Tasche. Die wirtschaftliche Lage, wie wir jetzt nach der Wahl wissen, ist sogar noch dramatischer als gedacht und es braucht da weitreichende Reformen.
Die Neos finden sogar, dass sie in der nächsten Regierung das Finanzministerium bekommen sollten. Ob sie das wirklich kriegen, ist fraglich. Immerhin sind sie die kleinste Partei, die dann in der Koalition mit dabei wäre. Und das Finanzministerium, das ist doch eine sehr mächtige Position.
Andererseits, bei der FDP hat es ja auch geklappt. Überhaupt, auch wenn die Zusammensetzung der Parteien jetzt ein bisschen anders wäre, ich finde, man sieht doch relativ viele Gemeinsamkeiten zwischen der Ampel und der Regierung, die sich da gerade in Österreich bei euch zusammenfindet. Und als Deutsche fragt man sich da ja schon, hat euch Österreicher unser Desaster überhaupt nicht abgeschreckt?
Der Bruch der Ampelkoalition in Deutschland ist bestimmt ein Imageschaden für eine österreichische Dreierkoalition, auch wenn die sich ja etwas anders zusammensetzen würde, als das die deutsche Ampel getan hat.
Man könnte sagen, das Ampel-Aus kam für Österreich genau zur Unzeit.
Nämlich genau da, als sich die Regierungsparteien gerade irgendwie beschnuppern und darauf einigen wollen, dass sie jetzt gemeinsam in Verhandlungen gehen. Abseits von diesem Imageproblem, denke ich, war in den Parteien, den Chefverhandlerinnen und Chefverhandlern, aber genau diese Problematik, die sich jetzt auch zwischen Liberalen zum Beispiel und SPD in Deutschland gezeigt hat, auch schon davor klar. Also es ist jetzt, glaube ich, für niemanden, der in der Politik drinnen ist, eine große Überraschung, dass sich hier massive Differenzen auftun zwischen diesen Parteien.
Andererseits könnte Österreich aus dem Scheitern der Ampel ja auch Lehren ziehen. Und vielleicht Fehler verhindern, die die drei deutschen Parteien gemacht haben. Denn unsere Kollegin Sophie Garbe sagt, es waren nicht nur die wirtschaftlichen Differenzen, an denen die deutsche Regierung zerbrochen ist, sondern auch die Kommunikation untereinander.
Ich glaube, es ist die Kombination aus beidem letztendlich, weil natürlich die wirtschaftspolitischen Vorstellungen total unterschiedlich waren. Aber wenn das gleichzeitig auf eine Koalition trifft, in der die Atmosphäre schon so vergiftet ist, in der es schon so viele persönliche Kränkungen gab, dann fehlt natürlich auch die Bereitschaft, dem anderen vielleicht entgegenzukommen. Also ich glaube, diese beiden Faktoren haben einfach einen sehr toxischen Mix am Ende ergeben, der auch zum Bruch geführt hat.
Natürlich hatte die Ampel keinen leichten Start. Sie ist schnell unter Druck geraten. Zuerst durch den russischen Angriffskrieg und dann durch die schlechte Wirtschaftslage.
Ich glaube, man hätte sich trotzdem am Ende einigen können, wenn die Ampelkoalition vielleicht schon 2022 ihren Koalitionsvertrag einfach neu verhandelt hätte. Es war einfach eine komplett neue Situation, in der man da war. Und die Ampel hätte sich dann hinsetzen müssen und nochmal überlegen müssen, unter diesen Umständen, wie gehen wir mit unseren Differenzen um, die ja nicht gerade klein sind. Aber dadurch, dass das nicht getan wurde, kamen immer und immer wieder dieselben Konflikte auf. Und das hat die Stimmung einfach zunehmend verschlechtert.
Unsere Kollegin sagt, es gibt zwei Lehren, die sich aus dem Ampel ausziehen lassen. Zwei Dinge, die Österreich vielleicht besser machen kann.
Das eine ist, dass man einfach sich die Unterschiede der Partner bewusst machen muss und frühzeitig einen ganz klaren Plan entwickeln muss, wie man damit umgeht und auch auf veränderte Situationen frühzeitig reagieren muss.
Die zweite Lektion betrifft die Arbeitsatmosphäre in der Ampel.
Also in einer Koalition darf gestritten werden, in einer Koalition darf auch mal öffentlich gestritten werden. Aber sobald es darum geht, einander öffentlich zu schaden, wird es schwierig.
Und wie ist es in Österreich? Versucht man dort, die Fehler der deutschen Dreierkoalition zu analysieren? Ist es Scheitern am Ende vielleicht sogar ein Ansporn, um zu zeigen, dass man es besser machen kann als die Deutschen?
Es ist in Österreich, glaube ich, definitiv angekommen und in allen Parteien klar, wenn diese Regierung damit beginnt, kaum etwas umzusetzen, weil man sich die ganze Zeit streitet und das auch nach außen getragen wird, dass dann diese Regierung zum Scheitern verurteilt ist.
Vor allem, weil in Österreich eine noch viel stärkere rechtspopulistische Kraft im Parlament sitzt als in Deutschland. Die Wahlgewinnerin FPÖ, die jeden Streit der Regierung genüsslich auskosten wird. Immerhin einen großen Startvorteil hat Österreich, aber es gibt hier keine Schuldenbremse in der Verfassung. Unser Wirtschaftsexperte András Szigetvári glaubt, vieles wird daran hängen, wie streng die Neos das mit den Schulden in der nächsten Regierung tatsächlich sehen.
Die haben vorher im Wahlkampf gesagt, mit ihnen muss das aufhören, diese Schuldenpolitik. Und wenn sie das völlig ernst meinen, dann hätten wir ein ähnliches Problem wahrscheinlich wie in Deutschland. Ich glaube, die Chancen stehen so 50-50, dass sie dann am Weg das auch ein bisschen lockerer nehmen. Aber möglich, dass sie da auf Härte pochen, damit schwer.
Vielleicht sind die Neos aber auch sowas wie das Zünglein an der Waage, das ein österreichisches Dreierbündnis vor dem Scheitern bewahren kann. Denn in Deutschland war es vor allem die FDP, die immer wieder deutlich gemacht hat, dass sie sich in der Koalition mit zwei Mitte-Links-Partnern nicht so richtig wohlfühlt. Deshalb kann man auch sagen, dass sie früh auf so eine Art Krawallkurs umgeschaltet hat. Sie hat immer wieder deutlich gemacht, dass sie im Zweifel bereit wäre, die Koalition zu verlassen.
Die Ausgangslage der Neos ist eine ganz andere. Sie werden in Österreich zum ersten Mal Regierungsmitglied auf Bundesebene. Deshalb liegt ihnen wahrscheinlich auch viel daran, sich als konstruktiver Koalitionspartner zu präsentieren. Außerdem sind sie zwar stimmenmäßig das schwächste Glied in der Kette, ideologisch werden sie mit der ÖVP in einem Dreierbündnis aber kein Fremdkörper wie die FDP in der Ampel. Streit ist wohl eher zwischen den beiden Großparteien vorprogrammiert, aber die haben in Österreich zumindest schon viel Erfahrung damit, sich gemeinsam zusammenzuraufen.
Eine Dreierkoalition, die sich in Österreich gerade bildet, steht auf den ersten Blick unter keinem guten Stern. Die Wirtschaft im Land kriselt und Deutschland hat gerade vorgemacht, dass es im Desaster enden kann, wenn sich drei Parteien über einen Haushalt streiten. Genau das könnte aber auch ein Vorteil für Österreich sein. Wien hat die Chance, aus den Fehlern zu lernen, die Berlin gerade vorgemacht hat. Also bessere Kommunikation und den Haushalt von Beginn an klären.
Was die Wirtschaftslage angeht, die ist im Moment wirklich düster. Schlechtes Wachstum, schwacher Konsum und international schwierige Bedingungen. Aber die Ökonominnen und Experten sehen auch positive Signale. Die Prognosen fürs kommende Jahr sind ja schon wieder etwas optimistischer. Und eins dürfte die neue Regierung in Österreich, wie auch immer sie aussieht, schon sehr motivieren, bei Wirtschaftsthemen und beim Haushalt konstruktiv zu bleiben. Streit würde wohl immer vor allem der FPÖ in die Karten spielen. Und die ist ja schon jetzt so stark wie nie.
Ah, und bevor wir es vergessen, weil Wirtschaftsthemen ja manchmal etwas trocken klingen, hat unser Kollege Andras Segedvari uns noch einen kleinen Witz für den Schluss mitgebracht. Und den wollen wir Ihnen nicht vorenthalten.
Der muss natürlich auch was mit Wirtschaft zu tun haben. Ist ein alter Witz, den der Ronald Reagan mal erzählt hat. Und zwar in der Planwirtschaft, also die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das gar nicht mehr, aber das war das, was im Kommunismus gegolten hat lange. Also Planwirtschaft, wo der Staat lange viele Aufträge vorher schon fix eingeteilt hat, also spontan gar nichts ging. Und das hatte natürlich Probleme wie lange Wartezeiten. Und da kommt ein Kunde und kauft sich ein neues Auto und schließt diesen Vertrag ab. Und der Verkäufer sagt, na gut, passt, das Auto wird in 10 Jahren geliefert, am Mittwoch, dem 10. Oktober, kommt das neue Auto bei Ihnen an, sagt der Kunde. Ah, super, fantastisch. Können Sie mir nur sagen, vormittags oder nachmittags? Sagt er verblüfft. Naja, was interessiert Sie das jetzt, ob vormittags oder nachmittags in 10 Jahren? Sagt der Kunde, naja, für den Tag hat sich schon der Installateur angekündigt, darum will ich es wissen.
Wir hoffen, dass sich bei Ihnen für den 23. November noch kein Installateur angekündigt hat. Da ist nämlich Inside Austria bei der Buch Wien und da nehmen wir eine Live-Podcast-Folge auf. Schauen Sie vorbei, alle Infos finden Sie in den Shownotes.
Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at
und auf spiegel.de.
Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da.
Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gern an insideaustria@spiegel.de
oder an podcast@derstandard.at.
Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abo unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD 12 Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de/derstandard.
Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal Yasemin Yüksel, Scholt Wilhelm und Felix Klein. Ich bin Lucia Eisterkamp.
Ich bin Antonia Arbeiter-Raut.
Wir sagen Tschüss
und Baba.